Wir lieben es alle, wenn man uns großzügig behandelt. Also mindestens mal ich und kenne das von unseren Kindern auch. Geschenke stehen hoch im Kurs. Insbesondere gefällt uns, wenn andere großzügig mit uns sind, oder? Oder gibt es hier noch so ein paar andere wie ich, die, wenn es um Trinkgeld geht, eher knickerig sind? Jesus hat eine Geschichte erzählt, die dieses Thema aufgreift und uns damit so ein bisschen gegen den Strich bürstet. Denn bei uns in unserer Gesellschaft, in unserer Welt gibt es ein klares Motto. Leistung zählt, gute Leistung wird gut bezahlt, andere eben nicht so gut. Ehre, wem Ehre gebührt, sagen wir. Die Geschichte, die Jesus im Matthäus-Evangelium erzählt, die wir eben gehört haben, also der Weinbergbesitzer, der hat mir gefallen, greift dieses Thema auf. Und wir haben da eine Version gehört, so wie sie uns im Evangelium des Matthäus berichtet wird. Nun ist das so mit den Texten der Bibel, wir haben keine Originale. Es gibt kein originales griechisches Testament und kein hebräisches altes Testament im Original. Wir wissen, die sind über lange Zeiträume mühevoll geschrieben und immer wieder abgeschrieben worden. Und es ist sehr verwunderlich, ich meine, deswegen sagt man zu Recht, die Bibel ist das am besten überlieferte antike Dokument. Und doch gibt es in den griechischen und hebräischen Bibelausgaben immer eine, soll man sagen, einen oberen Teil, in dem der Text steht und dann einen meist sehr breiten und manchmal sogar noch größeren Teil Fußnoten oder Parallel oder andere Texte, die mit kleinen Abweichungen überliefert sind, weil die Papyrusfetzen, die man gefunden hat, oft nur klein sind und da sind oft nur Teile, manchmal auch ganze Kapitel drauf. Und die Arbeit der Bibelwissenschaftler ist eben, zu bestätigen, was in den allermeisten Fällen überhaupt keine Frage ist, dass die Version, die wir in unserer Bibel als Übersetzung ins Deutsche zum Beispiel lesen, dem entspricht, was der allergrößten Wahrscheinlichkeit nach der älteste Text ist. Es gibt aber auch Texte, an denen sich im Lauf der Zeit auch unsere deutschen Bibelübersetzungen geändert haben. Nicht nur wegen einer neuen Übersetzung, sondern weil die Textgrundlage anders geworden ist. Das bekannteste Beispiel ist das vom Vaterunser selbst. Wer eine Bibel hat, ich meine jetzt besonders, wer eine neue Bibel hat, dem ist das vielleicht schon mal aufgefallen, dass der letzte Teil, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, in manchen Bibeln in Klammern steht. In anderen Bibeln in die Fußnote gerutscht ist. Das hängt damit zusammen, dass man heute der Überzeugung ist, dass aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Teil aus der frühkirchlichen Liturgie kommt und nicht ganz so alt ist wie das, was Jesus seinen Jüngern selber beigebracht hat. Es ist ja im Duktus, es entspricht dem Gebet, aber es ist eben nicht ganz so alt. Und das erzähle ich, weil ich zu der Geschichte vom Weinbergbesitzergleichnis eine alte Variante gefunden habe. Die betrifft den zweiten Teil des Gleichnisses. Also zur Wiederholung. Ein Weinbergbesitzer zur Zeit Jesu sucht sich Saisonarbeiter, würden wir sagen. Die findet er auf dem Marktplatz. Er heuert früh am Morgen die Ersten an, verspricht ihnen einen ordentlichen Tageslohn, ein Silberstück damals, ein Denar. Und kommt dann später nochmal zurück, weil ihm noch Arbeitskräfte fehlen. Und er stellt immer wieder ein. Bis eine Stunde vor Arbeitsschluss. Und auch die lädt er noch ein. Und dann Folgendes. Da kamen die Männer, die er früh am Morgen angeworben hatte, am Ende des Tages, und jeder erhielt den versprochenen Denar. Alle anderen erhielten, wie sie es verdienten. Die von der 11. Stunde, also die nachmittags um 5 gekommen waren, genau 1/12 des Tagesgehalts. Vers 11, alle schienen zufrieden zu sein. Als der Gutsbesitzer kurz vor Einbruch der Dämmerung seinen Abendspaziergang antrat, sah er einen Arbeiter der ersten Stunde zusammen mit seiner Familie gemütlich vor dem Hause sitzen. Als der Gutsbesitzer herantrat, bedankten sich alle sehr herzlich für Arbeit und Brot. 14, 13. Aus einem anderen Haus dagegen drang Weinen und Schreien. Ein Mann und eine Frau kamen heraus, rannten auf den Gutsbesitzer zu und warfen sich ihm zu Füßen. Der Gutsbesitzer erkannte einen Arbeiter, der in der letzten Stunde angestellt worden war. »Herr«, rief er, »unsere Kinder haben nichts zu essen. Erbarme dich, hör doch, wie sie weinen und schreien.« Da erwiderte er ihnen, »Liebe Leute, euch geschah kein Unrecht. Bei mir bekommt jeder, was er verdient. Ich kann es mir nicht leisten, ungerecht zu sein.« Und er ging von dannen. Vers 16 am Ende. Jesus sagte zum Schluss, so wird auch bei Gott jeder bekommen, was er verdient. Könnte das nicht die ursprüngliche Fassung der Geschichte sein, die Jesus erzählt hat? Keine vorschnellen Antworten bitte. Wir denken mal gemeinsam zurück an die Jünger, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs waren. Wir lesen von ihnen, dass sie alles aufgegeben hatten, um Jesus nachzufolgen. Und in den letzten Wochen anfingen darüber zu verhandeln, wer welchen Posten bekäme, wenn das Reich Gottes sichtbar anbrechen und Jesus als König für alle klar deutlich werden würde. Für die Jünger war das eine schwere Frage. Wir lesen auch in anderen Texten im Neuen Testament, dass Jesus große Mühe hatte, seinen Freunden klarzumachen, dass Gott anders ist, als sie sich ihn oft vorstellten. Zum Beispiel, dass man bei dem himmlischen Vater, von dem er immer sprach, nicht davon ausgehen kann, dass man sich bei ihm irgendwie Wohlwollen und Vergebung und schon gar nicht den Himmel verdienen kann. Jesus hatte große Mühe, seinen Jüngern deutlich zu machen, dass bei seinem Vater im Himmel auch die eine Chance haben, die für den Rest der Welt und der Gesellschaft abgeschrieben sind. Für die, die sich vieles nicht leisten können, die nicht erfolgreich sind, die gesellschaftlich außen vor sind. Oder um es mal anders zu sagen, die nicht so nach Parfum riechen oder deren Parfum anders riecht. Die Jünger sind immer wieder erstaunt, dass Jesus sich Zeit nimmt für Leute, für die man sich einfach keine Zeit nahm oder für die man als Mann besser sich keine Zeit nehmen sollte. Er nimmt sich sogar Zeit für die, die als gefährlich eingestuft wurden, die als Außenseiter, habe ich schon gesagt, abgestempelt waren, abgeschrieben und insbesondere die sogenannten Unreinen. Damit war diese Kategorie religiös unrein, kultisch unrein gemeint. Und dazu gehörten insbesondere alle Kranken. Wenn man einen Kranken berührte, wurde man selber unrein. Und deswegen war das für die Menschen, mit denen Jesus unterwegs war und alle, die kurz danach gelebt haben und die Evangelien zuerst gelesen haben, immer jedes Mal sicherlich wie wenn man so einen Weidezaum anfasst, ein Schock. Jesus hat die alle berührt. Und die Menschen haben damals, man kann das im Alten Testament und im Neuen Testament an vielen Stellen lesen, eine große Überzeugung dafür gehabt, dass so wie man sich im Leben verhält, so wird man von Gott behandelt. Und deswegen waren die Kranken, die Gott bestraft hatte. Da war was schiefgelaufen. Das war okay so. Deswegen konnte man sich's leisten, sie auch liegen zu lassen, weil man war nicht für sie verantwortlich. Und ehrlich gesagt, Jesus setzt ihm ja sogar noch einen obendrauf. Er sagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen. Ich bin für die Kranken gekommen. Man kann gut verstehen, dass er auch unter seinen Nachfolgern viele hatte, die das nicht verstanden haben, die wieder weggegangen sind. Und unter den anderen, die ihm zugehört haben, hat er sich, wie wir wissen, ja nicht nur Freunde gemacht mit solchen Aussprüchen. Jesus erzählt also in diesem Gleichnis, in dieser Beispielgeschichte von einem Weinbergbesitzer, der Mitarbeiter einstellt, so wie es damals halt üblich war. Saisonarbeiter gibt es ja auch heute noch. Und er verspricht ihnen alle einen Tageslohn. Und er geht auch nachmittags noch mal gucken. salopp gesagt, er holt auch noch die Langschläfer ab. Am Ende dann aber, interessanterweise, gibt er allen den gleichen Lohn. Und er legt es darauf an, dass es alle mitkriegen, weil er hätte ja auch sagen können, die zuerst morgens angefangen haben, bitte anstellen. Und dann bezahlt er denen seinen Lohn aus und dann den nächsten. Und dann hätte keiner gemerkt, dass das alle für alle das Gleiche war. Jesus legt es darauf an, dass es alle mitbekommen, dass es für alle das Gleiche ist. Er gibt ihnen nämlich am Ende allen, was sie... Er gibt ihnen allen, was sie zum Leben brauchen. Das war ein Tageslohn. Wir würden sagen Mindestlohn. Das gibt er ihnen. Gleich allen. Er gibt ihnen nicht, was sie vielleicht verdient hätten, gemäß der Zeit, die sie gearbeitet haben. Und das ist Evangelium. Davon erzählt Jesus damals und erzählen wir noch heute. Man kann sich bei Gott nicht abmühen oder durch Abmühen das Gefallen erwirken. Unmöglich. Bei Gott kann man sich nur gefallen lassen, dass er großzügig zu uns ist. Man kann sich bei ihm beschenken lassen mit dem, was er uns schenken will, mit seinem Licht und seiner Liebe. Und dass wir ihm in allem trauen können, wie wir sagen, in guten und in bösen Tagen, im Leben und im Sterben, in allen Tagen und auch, wir haben es ja im Lied auch gesungen, wenn dann die Zeit kommt, wenn unser Leben eben so hier zu Ende geht. Und deswegen ist es irgendwie nicht nötig, auf das zu gucken, was die anderen kriegen, weil Gott gibt ja jedem, was er wirklich braucht, was für ihn wichtig und nötig ist. Ich habe am Anfang erzählt von unserem kleinen, naja, so ganz klein sind wir nicht mehr, fast 100 Leute, unserer Lebensgemeinschaft. Und wenn man so eng zusammenlebt in verschiedenen Häusern, in verschiedenen Teams und dann abends nicht nach Hause geht, sondern wir sind ja da zu Hause, dann kriegt man sich eben sehr nah mit. Und deswegen gibt es von unseren Salzkörnern, von unserer Zeitschrift immer mal wieder Hefte, die nachgedruckt werden und andere sind auch zu Büchern geworden, weil Nachdrucken nicht mehr gereicht hat. Und das hat wohl damit zu tun, dass das Themen sind, die sowohl bei uns als auch bei denen, die unsere Veröffentlichungen lesen, ein aktuelles Thema ist. Und tatsächlich, es heißt zum Beispiel vom Neid befreit, meins und deins und die Kunst zufrieden zu sein. Es liegt auch uns sehr nahe zu gucken, was haben die anderen, statt uns an dem zu freuen, was wir haben. Und das auf Basis der Grundlage, dass uns Gott verspricht, uns allen das Notwendige, das wirklich Notwendige, einfach so zu schenken. Es ist wirklich irrational, warum wir immer mal wieder dazu tendieren, Gottes Fürsorge anzuzweifeln, ihm unterzuschieben, dass wir irgendwie zu kurz kommen können, wenn ein anderer was bekommt, was ich auch hätte und meine, es wäre eigentlich besser bei mir aufgehoben. Aber nochmal zurück zum Originaltext. Ich hoffe, jeder hat gemerkt, dass meine Version meine eigene Erfindung war. Der originale Bibeltext der Geschichte, die Jesus erzählt in Matthäus 20, ist wie bei allen biblischen Geschichten wichtig zu gucken, was steht vorher und was steht nachher. Das wissen wir aus der Presse und von Fake News zur Genüge, was passiert mit Worten und Sätzen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und bei Jesus ist der Zusammenhang auch immer wichtig und in jedem Evangelium besonders. Da wird nämlich vorher gesagt, dass Petrus gefragt hatte, seinen Herrn und Meister nämlich, ob es sich überhaupt lohnt, ihm nachzufolgen. Ob das am Ende wirklich sich lohnt. Und Jesus, würde ich denken, muss nicht lange überlegen. Er gibt ihm eine saftige, umfassende Antwort. Er sagt, wer auch immer um meinetwillen Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Felder zurücklässt, wird das alles hundertfach wiederbekommen und dazu das ewige Leben. Und als ob es noch nicht genug wäre, setzt er ihm noch einen oben drauf. Jesus hat ja immer noch ein Pfeil im Köcher. Dann sagt er nämlich, viele Erste aber werden Letzte sein und Letzte Erste. Nicht nur uns klingt dieser Satz sperrig und unverständlich. Den Jüngern mit Sicherheit auch, denn es wird im Zusammenhang dieser Geschichte von Matthäus 20 erzählt, dass Jesus genau dreimal denselben Satz wiederholt. Das gibt es nicht so oft in den Evangelien, dass exakt das gleiche Jesuswort wörtlich wiederholt wird. Wie zum Beispiel, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das gibt es an verschiedenen Stellen im selben und in den anderen Evangelien. Das muss Jesus besonders wichtig gewesen sein und den Jüngern besonders sperrig, offensichtlich. So auch hier. Erste, viele Erste aber werden Letzte sein und Letzte Erste. Im Zusammenhang ist es so offensichtlich, die Jünger waren so davon überzeugt, dass sie als die Ersten, die Jesus nachgefolgt haben und es gewagt haben und alles aufgegeben haben, dass sie auch die Ersten, was die Belohnung und die Höhe der Belohnung angeht, sein würden. Aber Jesus sagt es anders. Als sie sich's vorgestellt haben und als sich die Menschen das damals wahrscheinlich insgesamt vorgestellt haben, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn Jesus zu den frommen Leuten seiner Zeit sagt, eher werden die Zolleinnehmer und die Prostituierten ins Reich Gottes kommen als ihr. Oder sie werden kommen ins Reich Gottes, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, sprich aus allen Völkern oder alle Völker. Man hatte sich das doch eher so klein und innerjüdisch vorgestellt. Jesus macht deutlich, am Ende macht es gar keinen Unterschied, ob man schwer für Gott gearbeitet hat oder nicht. Darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist nicht die geleistete Arbeit, sondern mir ist nichts Besseres eingefallen, als technisch zu sagen, das Anstellungsverhältnis. Dabei zu sein, würden wir sagen, ist alles. Und das heißt in dem Falle, eingeladen oder eingestellt worden zu sein, Ja gesagt zu haben zu der Einladung und sich zu den anderen dazuzustellen, die schon vorher da waren. Darum geht es. Dabei sein ist alles. Keiner ist wertlos oder zu spät für Gottes Sache. Und das ist jetzt schon voller Segen. Das verspricht Jesus seinen Jüngern. Indem wir ihm dienen, seinen Schöpfen, seinen Menschen, seiner Welt, sind wir auch schon immer selber großzügig gesegnet. Wenn wir uns so wie heute Morgen, danke euch Musikern, starkes Team, ein Hahn im Korb, wenn wir uns mitnehmen lassen in Anbetung, dann macht das was mit uns. Das kann man nicht kaufen. Dann kommt Friede in unser Herz, weil wir uns zu dem hin ausrichten, der alles in unserem Leben ausrichtet. Und weil der, der uns am besten kennt, uns ansprechen und auch berühren kann auf eine Art und Weise. Ich bin keine Heulsuse, aber manchmal laufen mir die Tränen. Weil Jesus oder weil Gott da irgendwas anrührt in dem Moment, wo ich mich sozusagen vom Lied und vom Gesang und der Anbetung mitnehmen lasse. Wenn wir in die Gemeinschaft, in die Gemeinde investieren, dann sind wir es auch immer, die selber unsere Freude daran haben, dass andere wachsen, dass andere gesegnet werden, dass andere vorwärts kommen, dass das, was wir ihnen sagen, vielleicht auch weiterhilft. Wenn wir in die Bibel eintauchen, wenn wir uns Zeit nehmen zum Bibellesen, dann ist das nicht so sehr ein Opfer, sondern dann empfangen wir selber Weisung und Richtung und auch Handwerkszeug, was wir für andere einsetzen können. Wir arbeiten also im Weinberg Gottes, zuerst, weil er uns dazu berufen hat. Keiner kann sich da selber berufen. Und jeder, der heute Morgen hier ist und der das hört, der darf sich einladen lassen. Ich weiß es nicht, wer schon auf die Einladung zum Mitarbeiten positiv geantwortet hat, grünes Licht gegeben ist. Aber heute Morgen ist das möglich. Man darf auch nach dem Gottesdienst kommen. Hier gibt es Gemeindeleitung, hier gibt es älteste Mitarbeiter. Wir können darüber sprechen und auch miteinander beten. Aber er lädt uns ja nicht nur ein, sondern er beschenkt, das hat er versprochen, mit allem, was seine Mitarbeiter zum Leben wirklich brauchen. Das haben die Jünger auch gesagt, als Jesus sie gefragt hat. Hat euch was gefehlt? Und sie sagen, nee, das Wesentliche hat nicht gefehlt. Stimmt, sie hatten nicht immer den Tisch zum Essen, mit Essen brechen voll. Da gab es auch Entbehrungen. Unsere indianischen Freunde haben uns das immer wieder gesagt, ihr Weißen, ihr könnt nicht leiden. Wenn bei uns 3 Tage nichts zu essen gibt, gut, dann jagen wir halt am 4. Tag wieder. Und wenn wir was haben, dann teilen wir mit allen, auch mit denen, die nichts gejagt haben. So geht Gott auch mit uns um. Und deswegen können wir uns leisten, uns mit ihm zu freuen über das, was die anderen können und was sie von Gott geschenkt bekommen. Und alle bekommen geistlichen Mindestlohn und noch viel mehr dazu, oft. Aber das Wesentliche und Notwendige bekommen alle. Im biblischen Verständnis ist das nicht wenig, dass Gott uns umfassend beschenkt. Wir dürfen das in Anspruch nehmen und uns neu klar machen heute Morgen. Wenn Gott uns beschenkt, dann ist das zuerst und vor allem zu wissen, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht allein im Leben, wir sind nicht allein in den Problemen, wir sind nicht allein in der Gesellschaft und in der Welt, in der wir leben. Da ist einer dabei. Auch bei uns als Gemeinde, wir sind nicht alleine. Seine Gegenwart ist das Allerbesonderste. Wir wissen von dem, was er uns versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende, heute schon und für alle Zeit. Und dann, wir gehören zu seiner weltweiten Familie. Wir haben Beziehungen, geistliche, herzliche Beziehungen zu Menschen, die, so wie es mir auf meinen Reisen öfters passiert, die man gerade erst kennenlernt, in irgendeinem Land dieser Welt oder wenn sie uns besuchen, die zu uns in Reichelsheim, bei uns in Reichelsheim aufschlagen. Und ich merke, Jesus verbindet uns. Vielleicht viel mehr als manchen, mit denen ich irgendwie blutsverwandt bin aus meiner Verwandtschaft. Das ist faszinierend, finde ich. Über Sprachen und Kulturen hinweg, Jesus verbindet uns und macht uns nicht nur zu Kindern Gottes, sondern auch zu einer Familie. Und nicht zu vergessen, das ist ja noch nicht alles, dass wir mit seiner Gegenwart beschenkt sind, ihr Leben können, dass wir zu seiner großen weltweiten Familie gehören, sondern uns erwartet etwas unaussprechlich Großes. Wir, sagt Jesus, werden ihn sehen. Wie er ist, keine Ahnung, wie das sein soll. Aber das ist die Verheißung. Darauf gehen wir zu. Und das trägt, wer das im Herzen trägt. Ich erinnere mich da an die kurdischen und arabischen Geschwister, als wir im Irak waren, die eigentlich ihr Leben nur retten können, indem sie ein Ticket kaufen. Ich meine jetzt Christen oder Konvertiten. Die uns aber gesagt haben, werden wir nicht machen. Jesus hat uns hier berufen und wir wollen, dass auch unsere Leute davon was mitkriegen. Wenn wir gehen, dann gibt es niemanden, der ihnen das sagt. Und die machen das, weil sie wissen, wir sind nicht alleine. Wir gehören zu Gottes weltweiter Familie und wir werden ihn sehen, wie er ist, auch wenn es schief geht. Und bei manchen geht es schief. Das ist wahr. Alle Zungen werden bekennen, dass Jesus der Kyrios ist, schreibt der Apostel Paulus. Und im letzten Buch der Bibel, so viele, die niemand zählen konnte, Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen in weißen Kleidern vor dem Thron. Darauf gehen wir zu, nicht aufs Chaos. Wir gehen darauf zu. Zum Schluss noch einige Gedanken oder auch Fragen für die nächste Woche. Die erste, die hat der Apostel Paulus schon seinen Freunden in Rom damals gestellt. Was habe ich, was ich nicht geschenkt bekommen habe? Das lohnt sich mal drüber nachzudenken. Wir tendieren so leicht dahin, uns da so ganz sicher zu sein, das oder das, was wir haben oder können, das haben wir uns durch Studium oder harte Arbeit oder viel Geld verdient. Und die Kraft zum Arbeiten und der Wille? Wir können das getrost begraben zu denken, wer mehr für Gott arbeitet, erwartet auch größeren Lohn im Himmel. In Gottes neuer Welt zählt kein formelles Recht. Wir alle haben schon mal die griechische Justitia gesehen, diese Gerechtigkeitsgöttin, wie sie genannt wird, die mit den verbundenen Augen und der Waage in der Hand. So ist Gott eben gerade nicht. Dass über ihm ein Recht und die Gerechtigkeit steht und er mit verbundenen Augen allen das Gleiche, nämlich das gibt, was sie verdienen, was ihnen zusteht oder auch die Strafe, die angemessen ist. Nein, Gottes Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit, seine Großzügigkeit. Er gibt jedem, was er braucht. Mir gefällt am besten das Beispiel vom Kuchen, vielleicht weil ich gerne Kuchen esse. Ich meine jetzt diese runden Kuchen, die man so schön in zum Beispiel 8 oder wegen mir auch 16 gleiche Teile schneiden kann. Das ist unsere Art, gerecht, den Kuchen gerecht zu verteilen. Gott verteilt anders. Dem, der großen Hunger hat, der kriegt mit Sicherheit das größte Stück. Aber keiner bleibt hungrig. Keiner kommt zu kurz. Er gibt jedem, was er braucht und nötig hat. Und dann eine Nachahmerfrage für die kommende Woche. Gibt es vielleicht jemand, den ich diese Woche großzügig überraschen möchte? Vielleicht jemand einladen, vielleicht jemand unterstützen, keine Ahnung. So eine Art und Weise, dass der Gottesdienst in die Woche kommt. Und dann zum Schluss. Ich weiß, das Thema Mindestlohn ist nicht der Fokus der Geschichte. Aber die gesamte Gesetzgebung Gottes im Ersten Testament baut genau darauf auf, alle sollen genug zum Leben haben. Dem denket nach, dem können auch wir nachdenken. Also am Ende möchte ich uns alle, mich selber auch eingeschlossen, motivieren, weiter im Weinberg zu arbeiten, weiter nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, seiner Großzügigkeit zu trachten, zu erleben, wie er uns versorgt, uns das auch zu erzählen, damit wir dann am Ende die Ersten sein werden, die sich gemeinsam mit den Letzten darüber freuen, was Gott getan hat, was er hier und heute tut und auch für das, was er noch versprochen hat zu tun. Amen.